Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Video ist längst da, aber sein Potenzial wird noch lange nicht voll ausgeschöpft. Mein heutiger Gast gehört aber zu denen, die das schon richtig verstanden haben. Klaus-Martin Meyer. Er ist seit über 20 Jahren im Online- und Suchmaschinenmarketing unterwegs und auch lange im YouTube-Kosmos aktiv. Klaus-Martin zeigt, wie Video nicht nur sichtbar macht, sondern verkauft. Seine Erfahrung aus Projekten mit Hertie, TEPCO, Afterbuy, Ventano-Beschläge und Evergreen Energiesysteme sprechen für sich. Video kann Vertrauen aufbauen, Prozesse skalieren und messbar zum Umsatz beitragen, wenn man es richtig einsetzt. Ja, und wir sprechen heute darüber, warum Videomarketing ganzheitlich gedacht werden muss, wie daraus echte Vertriebsstrukturen entstehen und was es braucht, damit Video nicht nur läuft, sondern auch wirkt. Grüß dich, Klaus-Martin. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Ja, hallo Florian. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
Ja. Gerne. Vielleicht hast du ja schon mal ein bisschen gespingst und dir andere Folgen angehört. Also ich weiß, dass du jetzt zumindest eine Folge angehört hast, mit großer Sicherheit.
Ja, also die Aufnahme der Folge war Anlass, dass ich dann auch ältere Folgen mal gehört habe. Insbesondere, ich glaube, zwei zum Thema Handwerk auch. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich vor der Einladung von Igor, dem Geschäftsführer von Evergreen Energiesysteme, den Podcast noch nicht kannte. Ich weiß gar nicht wieso, weil eigentlich bin ich da auch immer sehr Rabbit Hole technisch unterwegs in diesen Themen, mit denen ich mich befasse, dass es mich das dann wundert, dass ich da nicht vorher drauf gestoßen war, zumal ich sehr viel Podcasts höre.
Mhm. Aber dann weißt du immerhin schon mal, dass ich am Anfang immer mit drei Fragen starte, die so gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Und das werde ich natürlich auch bei dir nicht unterlassen.
Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern an die Fragen, aber ich weiß auch gar nicht, ob es immer die gleichen waren.
Doch, ich bin einfallslos, beziehungsweise ja. man würde sagen konsistent, stringent. Ich stelle immer die gleichen Fragen. Aber dann ist es für dich ja zumindest inhaltlich nochmal was Neues. Dann lass uns loslegen. Frage Nummer eins. Sehr philosophisch, zurückblickend aus Leben eines Tages, wenn du sagen würdest, eines Tages das Leben Ende steht bevor und du würdest bis zum heutigen Tag zurückblicken. Gibt es da die eine Sache, die eine Fähigkeit, die eine Charaktereigenschaft, die du dir unbedingt noch aneignen und lernen möchtest bis zum Ende deines Lebens? Oder sagst, also das ist mir echt wichtig, das muss noch sein.
Tja, also die eine Standardantwort ist dann wahrscheinlich das Thema Fremdsprachen. Also hier, also ich wohne in Bad Iburg, was jetzt nicht so weit weg ist von Holland, und Holländisch finde ich einfach sehr lustig. Hört sich gut an, finde ich. Also Holländisch würde ich gerne beherrschen. Also das wäre sicherlich noch so eine Sache, die man so anstreben könnte.
Nicht schlecht. Also ist ja cool. Also Fremdsprachen habe ich auch schon öfters. Das ist auch meine Antwort. Ich möchte gerne komplett fließend Französisch sprechen. Also ich kann mich verständigen, ich kann Essen bestellen, einkaufen, alles wird auch immer besser.
Ja, das konnte ich auch mal direkt nach dem Abitur, war das sehr hohes Niveau, aber das ist irgendwie weg aus meinem Kopf. Es ist wie weggelaufen.
Es kommt wieder, wenn man will. Bei mir war es genauso. Ich hatte 4 Jahre Französisch ich habe französische Gedichte interpretiert in der Oberstufe. Also zum Abitur hin konnte ich mich ganz gut verständigen. Dann nie wieder gesprochen. Und seit 4, 5 Jahren habe ich die Liebe zu Frankreich entdeckt, viel gelernt, geübt. Und seit einem Jahr bin ich jetzt, ich habe glaube ich meinen Streak bei 200 patzerquetschen Tagen mittlerweile bei Duolingo. Mache da jeden Tag mindestens 20 Minuten, häufig auch eine halbe oder dreiviertel Stunde. Und das ist so die eine Sache, die ich jetzt echt seit einem Dreivierteljahr durchziehe. Und das Witzige ist, heute Abend treffe ich vielleicht, ich hoffe es, heute hat ein Freund von mir Geburtstag und feiert, da treffe ich vielleicht einen ehemaligen Französischlehrer, der auch, ich glaube, 20 Jahre in Frankreich gewohnt hat, der bei uns im Dorf lebt. Und den will ich unbedingt anhauen, dass er mir ein bisschen Nachhilfe gibt.
Das wäre
also
doch
von
was.
Daher, ja, definitiv bin ich absolut bei dir und kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, danke. Ja, ich drück's dir auch, dass du auch dazu kommst, Holländisch zu lernen. Aber hast du denn angefangen schon oder ist
ja,
das
ich
noch
schon
mehr ein Wunsch?
Auch mit, also es war nicht Duolingo, aber so ein Mitbewunderer von Duolingo, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht mehr. Hab da schon
Bubble,
zweimal.
Glaub ich.
Ja, genau, sowas in der Richtung. Und hab da schon zweimal angefangen und irgendwann, ja, habe ich dann den Kampf verloren gegen die Selbstdisziplin. So war das, ja.
Hm. ich finde es auch schwer. Also ich kriege so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit von Leuten, die Englisch lernen und das noch nie in der Schule hatten, bis hin zu meiner Stiefmutter, die Dänisch, ich glaube, jetzt ist sie bei Schwedisch, lernen und die halt alle sagen, es ist echt schwer, wenn du die Sprache noch gar nicht gelernt hast, im Vergleich zu, wenn du es zumindest in der Schule hattest und die Grundlagen, auch was die Aussprache betrifft, schon da sind. Ne?
Ja, vor allem, es wird mit den Jahren auch nicht einfacher. Also ich habe früher, also während der Schule, Vokabeln immer sehr viel schreibend gelernt. Ich habe dann immer, weiß nicht, das französische Wort, das deutsche Wort und den Rest der Zeile das französische Wort. Dann habe ich mir die Kärtchen geschrieben und, weiß nicht, wenn ich 50 Vokabeln lernen musste und ich habe nur eine von den 50 falsch gehabt, musste ich alle 50 wiederholen, so lange, bis alle drin waren. Und irgendwie, man kann ja heutzutage, also ich jedenfalls, kaum noch schreiben mit der Hand. Das ist ja auch irgendwie verkümmert.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wobei, bei mir saß immer schon wie Kraut und Rüben aus, wenn ich geschrieben habe. Das hat sich zumindest nicht geändert. Ja, Frage Nummer zwei. Auch ganz, ganz frei, jetzt völlig unabhängig davon. Also ich habe die Frage öfters Leuten gestellt, die auch angestellt sind. Und im Nachhinein gab es dann so, naja, ich kann ja da jetzt nicht irgendwie meinen absoluten Wunsch und Traum, was sagt denn mein Chef dazu? Darum geht's auch gar nicht. Es geht einfach um einen Wunsch und Traum äußern. Und zwar, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn du alle Wünsche frei hättest und Geld keine Rolle spielen würde? Also eine gute Fee kommt, sagt, hier, pass mal auf, Klaus Martin, Geld spielt keine Rolle. Du kannst machen, was du willst, wo du willst und wie du willst. Was wäre dein absoluter Traum?
Gut, dann würde ich mir wahrscheinlich meinen Arbeitsplatz so basteln, dass ich ihn hier fußläufig in Bad Iburg erreichen könnte. Vielleicht mit ein paar Höhenmetern, die zu überwinden wären auf einen der Hügel, wo dann das Büro stehen sollte mit Schlossblick auf unser Iburger Schloss hier, was auch auf dem Hügel steht. Das würde mir schon vollkommen ausreichen.
Ja, okay. Aber die Tätigkeit, wie sähe die aus? Das, was du bis jetzt auch machst?
Gut, ich würde jetzt, wenn die erste Frage so nach dem Motto, wäre die Berufswahl am Anfang die richtige, dann würde ich da vielleicht, also ich würde, glaube ich, nicht mehr Betriebswirtschaft studieren und ich würde, glaube ich, eher Lehrer werden, weil ich doch gerne doziere, sagen wir mal so. Aber ich sage mal meinem Sohn, oder habe, als er noch vor der Berufswahl, als es noch akuter war, zu entscheiden, was man machen könnte, immer gesagt, werd Lehrer, dann hast du für deine YouTube-Aktivitäten genug Zeit nachmittags und wenn dann das dann nicht das Richtige ist, dann freuen sich halt die Schüler, dass sie dich kennengelernt haben. Und ich habe jetzt da keine großen Sachen, wo ich sage, der Ass, der war vollkommen verkehrt.
Mhm. Ja, ist ja schön. Prima. Dann, last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und was hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen? Also besprechen.
Puh. Ja, das ist so eine Frage, wo man vielleicht doch besser vorbereitet gewesen wäre.
Alles gut.
Also, spontan. Ich glaube Nelson Mandela. Also, das ist schon eine krasse Geschichte. Also, der, oder auch eine Persönlichkeit, die sehr viel Einfluss auf die Geschichte hatte und vorher viel Unrecht erlitten hat und das auch durchgestanden hat, ohne daran irgendwie zugrunde zu gehen und sich hinterher vielleicht danach auch nicht irgendwie dafür, wie soll man sagen, zu rächen oder was auch immer. Also ist schon interessanter Mann sicherlich.
Definitiv. Also vor allen Dingen das Durchhaltevermögen und dann auch noch den Optimismus, nach seiner Entlassung politisch sich zu engagieren. Respekt, definitiv. Da gehört auch viel Mindset dazu, ne? Also alleine so lange.
Mir fällt jetzt noch eine Frau ein. Zur Gleichberechtigung. Ich glaube, ich hätte gerne Eleonore Stinnes getroffen, die Tochter von Hugo Stinnes, dem, ich glaube, einst fünftreichsten Mann der Welt. Und ich glaube sogar größte Arbeitgeber temporär der Welt. Und die Eleonore Stinnes war die erste Frau, die in einem Auto um die Welt gefahren ist, okay. Und das war irgendwie zwischen 1925 und 1927 und sie hatte auch schon einen gewissen Sinn für Content-Marketing, weil sie hatte einen damals sehr bekannten Fotografen mitgenommen auf diese Reise, wo auch beide fast mehrfach umgekommen wären. Und ich sag mal, die erfolgreiche Weltumrundung war auch nur denkbar, weil sie eben Eleonore Stinnes war und sehr viel Connections hatte, weiß nicht, zu Stalin und wen auch immer, wo man da so durchfahren musste. Also, und der Herr, den, Der schwedische Fotograf, den hat sie mitgenommen. Das Auswahlkriterium war, dass er verheiratet ist. Also so nach dem Motto, der kommt mir nicht zu nahe, der ist verheiratet. Hinterher haben sie dann trotzdem noch geheiratet. Und
ich wollte es gerade sagen, war der danach noch verheiratet?
Also das gibt's ein interessantes Buch zu, kann man sich mal, wenn man mal Langeweile hat, mal durchlesen. Hochinteressant.
Ja, spannend. Lass uns doch mal ganz vorne anfangen, weil du hattest, zum einen hast du mir ein bisschen Infos gegeben, aber auch schon selber gesagt, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, im Prinzip zum Thema Videomarketing und YouTube ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bist. Vielleicht magst du das mal kurz, deinen Werdegang da umreißen, weil ich fand das sehr spannend. Wie ich finde, auch sehr ungewöhnlicher Weg.
Ja, also im Grunde genommen fing es mit den Google-Updates an, damals 2011, ich glaube 2011 bis 13, diese Spam-Updates, Pinguin und Panda, ich weiß jetzt gar nicht mal, welches Tier für welches Update stand. Und dann hatte ich so ein bisschen im Kleinen rumexperimentiert. Und bei diesem Rumexperimentieren, da ist dann mein Sohn auch drauf aufmerksam geworden. Der war damals noch keine 8. Also den hast du ja eben hier kurz bei der Einrichtung gesehen. Heute ist er kurz vor 22. Und der hat dann gesagt, ja, ich will auch einen eigenen Videokanal. Und da habe ich gesagt, okay, wird schwierig. Ich würde dich aber unterstützen und dir helfen, das bei Mama durchzuboxen, wenn du ein paar Bedingungen erfüllst. Bedingung 1, du musst dann aber auch dranbleiben. Bedingung 2, du machst es alleine. Bedingung 3, du wirst in der Schule gemobbt werden. Das musst du dann aushalten und du musst dir ein Thema suchen. Nicht irgendwie jeden Tag was anderes. Ja, dann hat er kurz überlegt, hat sich für Fußball entschieden, weil er auch Fußball spielte und nach wie vor spielt. Und dann fing das an. Und gut, ich hatte dann durch meine Vorversuche und die Historie als Suchmaschinenoptimierer dann natürlich auch schon so ein paar Vorstellungen, was passieren muss, damit Videos dann auch gut ranken auf YouTube. Und deswegen habe ich ihn dann ich sag mal, dazu motiviert, Nachberichtserstattung von Spielen, von Bundesligaspielen zu machen. Weil da also spontanes Suchvolumen nach Abpfiff ist. Und dann hatte das erste Video gleich noch an dem Spielwochenende, das war Bayern München gegen Werder Bremen, hatte dann auch gleich 1400 Aufrufe. Was sich jetzt eigentlich nicht so spektakulär anhört, aber wenn man weiß, dass ich glaube nur 7% aller Videos auf YouTube jemals 1000 Aufrufe erreichen, dann ist das natürlich für einen 7-Jährigen schon nicht schlecht. Und dann hat er auch das über all die Jahre durchgehalten, hat viele spannende Dinge erlebt, die, ich sag mal, Kinder, Jugendliche in dem Alter normalerweise nicht erleben. Und war dann jetzt, also er hat dann angefangen, Sportjournalismus und Sportmarketing zu studieren, war dann in der Lage, mit den Einnahmen auch die teure Miete in München für die Zeit des Praktikums zu bezahlen. Und er musste halt eine eigene Wohnung haben, weil er bei den Streams so laut rumschreit. Und er ist dann während der Corona-Zeit, also nachdem er anfänglich halt diese Nachberichterstattungen gemacht hat und auch dann, als er noch kleiner war, Fußballtricks im Garten, da habe ich erst gesagt, wer guckt sich denn sowas an? Aber gut, ich hätte es wissen können, wenn ich eine sorgfältige Keyword-Analyse gemacht hätte. Da gab es dann ja zum Beispiel die Free-Kickers, die recht bekannt geworden sind, auch in den Medien, durch irgendwelche komischen Freistoßtore, die sie nachgestellt haben. Also ich hätte es also besser wissen können. Damit hat er dann auch, so ich sag mal, die ersten 1000 Abonnenten haben wir noch gefeiert. Und dann hat er irgendwann, habe ich ihn motiviert, oder könnte auch sagen gezwungen, er sollte mal ein Tutorial machen zum Thema Fallrückzieher. Und dann hat er das so mit Schwungbein, Schussbein, Absprung und weiß der Geier von A bis Z durchdekliniert. Und das, ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, also will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es waren ungefähr 7 Jahre später, lag ich an meinem freien Donnerstag auf dem Sofa und da kommt dann eine Notification auf einem ganz komischen Wege. Ja, mein Name ist sowieso, ich bin Redakteur von Sky, könnt ihr am Dienstag in München sein? Und das war, okay. das war nach dem Champions League Spiel von Juve gegen Real Madrid, wo Ronaldo noch für Madrid dieses Freistoßtor geschossen hat. Und dann haben die irgendwie recherchiert, Fallrückzieher, wo kommt der Fallrückzieher her? Und dann der Erfinder war natürlich schon verstorben. Und dann sind sie irgendwie auf dieses Video gekommen und wollten ihn dann einladen. Wir hatten dann freitags die Tickets von Dortmund nach München im Briefkasten. Und montags werde ich dann angerufen, ja, tut uns leid, wir haben das nochmal gecheckt mit dem Gewerbeamt und ihr braucht erst noch ein paar Unterschriften vom Jugendamt, so schnell kriegen wir das nicht hin. Jetzt haben wir euch aber eingeladen, stehen da auch zu. Jetzt spekulieren wir darauf, dass Bayern München eine Runde weiterkommt. Und dann war das im Grunde noch Glück im Unglück, weil Bayern ist dann weitergekommen und hat dann im Halbfinale gegen Real Madrid gespielt. Und dann war die Einladung zu Real Madrid ins Sky-Studio mit 1 Million Fernsehzuschauern natürlich ein bisschen cooler. Also das ist so eine Geschichte, die er erlebt hat. Wir sind einmal im Boxing Day, Linus und ich, nach Newcastle gefahren, wo ich vorher ein Jahr gearbeitet hatte, also vor Jahren. Und konnten da am Boxing Day, also Weihnachten, der Familie entfliehen und ein Fußballspiel gucken. Dann hat er ein Gastvideo gehabt mit Christian Sewing, dem Deutsche Bank-Chef, während Corona war. Der hatte sich mit Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt im Stadion getroffen, weil die Deutsche Bank die Namensrechte übernommen hat. Und Linus hatte schon mal so eine Art Vortrag gegeben, auch ungewöhnlich für, weiß nicht, 15-Jährigen bei der Deutschen Bank in Bremen, bei so einer Digitalisierungseinheit. Mhm. Die wollten wissen, wie er das mit der Reichweite macht. Und hatten ihn aus reiner Nettigkeit eingeladen. Dann hatte er den Manager da vor Ort angemeldet, ob er einen Kontakt hätte in die Marketingabteilung, ob die was sagen könnten zu den Namensrechten für seinen Kanal. Und dann haben die so, ja, wir organisieren dir was. Und dann Wochen später, ja, Geduld, wir kriegen da was hin. Und irgendwann so, ja, da haben wir was, bitte nicht vor dem 15. des Monats veröffentlichen. Und dann gucke ich da rein und denke, Christian Sewing, das ist doch der Chef von der Deutschen Bank. Und dann hatte er halt dann vom Chef während Corona im Stadion aufgenommen, so eine Gasteinspielung bekommen. Also auch richtig, er wurde angeredet, also mit seinem Usernamen und alles. Also hat schon viele coole Dinge erlebt, sage ich mal, dadurch. Und ich auch oft dann, musste ja jemand mit, der war ja noch nicht erwachsen und noch nicht volljährig. Und dann kommen wir vielleicht auch gleich zum eigentlichen Thema. Er wollte dann noch einmal unbedingt zu so einer Veranstaltung von MSO Digital, was da ist, die Online-Marketing-Agentur der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und die hatten da so einen Online-Abend, da ging es auch um Marketing und also um Online-Marketing und auch um YouTube. Und da war ein Gast da, der Immobilien-Alex, den hast du vielleicht auch schon mal wahrgenommen, der macht heute ganz so Steuertipps, wo so ganz viel so auch gebuchte Short-Videos hat, wie reiche Leute noch mehr Steuern sparen können. Ach, oder gar
Alex
keine
Zeit. Fischer oder
ist das? Ja, es kann sein, dass der Fischer heißt, ja.
Ist Düsseldorf, ne?
Genau. Und der hatte damals so erzählt, wie das bei ihm losgeht. Und das war auch so ein bisschen so ein Betriebsunfall der Wirtschaftsgeschichte. Er wollte einfach Zeit sparen bei der Schulung von Mitarbeitern. Und hat dann das auf Video aufgenommen und plötzlich hat er dann, also damit er einfach diese Gespräche nicht wieder und wieder und wieder führen musste, und irgendwann hat er dann wohl, so wie er das beschrieb, und aus Versehen in die Statistiken geguckt und gesehen, dass die Videos irrsinnig viel geguckt wurden, obwohl die auf nicht gelistet waren. Und die einzige Erklärung war dann, dass die Teilnehmer das anderen geschickt haben, so nach dem Motto, interessiert dich vielleicht auch. Ah. Und dann hat er gesagt, okay, wenn das so geguckt wird, dann machen wir es mal öffentlich, und dann wurde es halt viel geguckt. Mhm. Und dieses Zeitsparen, das war dann bei mir im Hirn. Und irgendwie, das war, weiß nicht, lass das irgendwie ein Donnerstag gewesen sein. Und dann war ich ein paar Tage später in der Firma. Also ich war bei Hertie.de angestellt, und Side-Hustle meiner Vorstände war halt Tepco, der Online-Shop für Teppiche, gibt es auch nach wie vor, im Gegensatz zur erstgenannten Firma, die ist heute, wird von jemand anders betrieben. Dann kam ich rief mich an, der Geschäftsführer, und sagt, ja, ich muss was mit dir besprechen, ist wichtig, komm mal rüber. Und dann komme ich da ins Büro, dann klingelt das Telefon und der sagt, oh, da muss ich eben dran gehen, das ist ein großer Berberteppich, der da anruft. Und dann hat der 20 Minuten, der Olli Pohlmann, da einer alten Dame den Berberteppich erklärt, und ich wollte dreimal rausgehen, weil das für mich so langweilig war, daneben zu stehen, und ich hatte das ja, die Features der Berberteppich auch schon oft genug gehört. Na jedenfalls, na ja, immer so, na, bleib hier und so. ist wichtig, legt er auf. Und ich sage, Olli, so geht das nicht. Du kannst nicht jeder alten Dame den Berberteppich wieder und wieder erklären. Und vor allem rufst du gleich nochmal zurück, weil du nämlich den und den Punkt noch vergessen hast. Mhm. Du musst jetzt einmal die Mutter aller Berberteppich-Videos aufnehmen, wo du alles erklärst. Und wenn dann nochmal jemand anruft, dann sagst du, bitte ruf 5 Minuten später, guck dir mal eben dieses Video an. Und wenn dann noch eine Frage ist, dann rufst du nochmal an. Mhm. Und dann hat sich wirklich, das Video war online, die Arbeitswelt für die, das waren, die waren halt zu zweit oder zu dritt dann im Online-Shop als Team, und hat sich die Arbeitswelt von heute auf morgen total verändert. Weil sie konnten dann wirklich die Gespräche abkürzen, und weil die Videos dann natürlich auch eingebettet waren auf den Produktdetailseiten, kamen die Anrufe zum Teil gar nicht mehr zustande, weil die Videos geguckt wurden. Und wenn sie zustande gekommen sind, dann waren die Kunden halt viel, viel besser informiert und hatten dann wirklich noch Detailfragen, ob es denn auch ungeschoren geht oder irgendwie bestimmte Maße noch denkbar oder weiß der Geier. Und dann hat das halt, Schule gemacht. Und das wurden Nepal-Videos aufgenommen. Für ein weiteres Berberteppich-Video ist er dann irgendwann nach Marokko zur Produktion geflogen. Dann Nepal-Teppiche, Sisal-Teppiche, Orient-Teppiche, Bar-Teppiche. Also das hat das ganze Business geändert. Und das war dann, der Case war dann, ich sag mal, so erfolgreich, dass dann wiederum die Vorstände bei Hertie entschieden haben, dass wir bei Hertie auch Video machen. Ein YouTube-Studio wurde gebaut. Also das hat halt schon einiges bewegt. Und Proof of Concept war auf jeden Fall da.
Mhm. Ja, das ist ja etwas, was vielen Unternehmen heutzutage immer noch fehlt. Also das Spannende, wo es mich gerade daran erinnert, ich glaube, wir hatten darüber schon geschrieben, ich hatte Igor auch davon erzählt, das passt sehr gut in dieses Marketing-Framework They Ask, You Answer, weil das ist ja genau das Thema, die Fragen der Kunden zu beantworten, genau, ja, bevor sie überhaupt drüber nachdenken, den Vertrieb zu kontaktieren und selber natürlich viel Zeit zu investieren, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, und natürlich auch dem Vertrieb viel Zeit, naja, klauen will ich nicht sagen, aber Kosten, wenn sie doch sich selber über Videos vorqualifizieren könnten. Und das ist richtig, das ist etwas, was gerade im B2B, also ich bin ja nur im B2B-Bereich unterwegs, habe gerade in den letzten 10, 12 Monaten viel auch mit Industriekunden, Maschinenbau und ähnlichen Bereichen zu tun gehabt. Das fehlt da größtenteils noch komplett. Die haben schöne Produktvideos, wo sie irgendein Produkt zeigen, aber einfach nur, wie toll das ist, aber gar nicht mit dem direkten Hintergrund, ich informiere meinen Kunden im Detail, sodass er, sag ich mal, die Arbeit, die ein Vertriebler zum Teil machen müsste, die haben ja auch nicht mehr Zeit und sind ja auch nicht mehr geworden in Unternehmen, dass das zum Teil schon übernommen würde. Ist ja im Prinzip das, was ihr damals ja schon gemacht habt, ne?
Ja, genau. Also, ja, kann man sagen. Also was ich, eine Empfehlung, die ich da vielleicht dann rausgeben kann, bevor ich den Gedanken vergesse, ist es halt wichtig, dass man wenn man vielleicht im E-Commerce tätig ist, dass man ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Lieferanten aufbaut, weil dann lassen die dich vielleicht dann auch in ihre Showrooms, dass du da drehen kannst, und das strahlt dann natürlich schon wieder eine ganz andere Kompetenz aus, als wenn du in deinem eigenen Laden sitzt und einfach nur was zu dem Thema erzählst, ne? Und die lassen wahrscheinlich auch nicht 10 andere Wiederverkäufer oder Kunden dann da rein, weil sie dann gedacht haben, okay, jetzt haben wir es einmal jemanden hier reingelassen, dann ist es auch irgendwann genug. Ne?
Und wie ging es dann bei dir weiter? Das war dann quasi so, wenn ich das richtig verstanden habe, deine erste Stufe oder die erste Etappe so auf beruflicher Seite mit dem Thema Video?
Ja, genau. Wir haben das dann noch relativ stark durchdekliniert. Also dadurch, dass man was man dann in so einem E-Commerce und als SEO macht, also die Videos einbetten auf den entsprechenden Produktseiten, dann auch mal irgendwie gucken, vorher, hinterher, hat sich die Aufenthaltsdauer der Besucher auf den Seiten verlängert. Also das konnte man bei den Berberteppichen dann oder immer bei den Teppichvideos ganz gut nachvollziehen, weil die Videos auch recht lang waren. Und haben wir natürlich auch geguckt, was müssen wir jetzt machen, damit die Videos dann auch gut bei Google ranken, dass man dann auch über den anderen Weg dann noch zusätzliche Besucher bekommt, weil SEO ist dann auch wirklich schwer geworden über die Jahre, muss man sagen. und auch teuer. Also die Kosten von SEO haben sich dann irgendwo angenähert den Google Ads Schaltungen, weil irgendwie musste da so viel Arbeit reinstecken und es war nicht mehr garantiert, dass da überhaupt jemals was bei rumkommt. Also das haben wir dann noch ziemlich stark durchdekliniert und dann während Corona war halt eine Geschichte, also wir haben dann bei Hertie damals irrsinnig viel Gartenpools verkauft und Poolabdeckungen. Mhm. Das war ja auch, da der eine Sommer war ja auch sehr gut und dann habe ich dem Produktmanager gesagt, Stefan, du musst zum Lieferanten fahren, du musst für Bestway hießen, glaube ich, diese Pools. Mach von jedem Video, Pool ein Video. Und ich verspreche dir, eines Tages werden die Leute dich auf der Straße ansprechen. Also wir sind auf jeden Fall im Millionenabrufebereich gekommen mit diesen Videos. Und da war dann auch mal wieder der Proof of Concept insofern weiter, als er dann den Arbeitgeber gewechselt hat, wo er dann wieder die Pools verkauft hat, dass er das dann nochmal geklont hat für den neuen Arbeitgeber. Dann bei mir ging dann die Reise, also die berufliche Reise ein bisschen in eine andere Richtung, weil dann bei Hertie im Vorstand sich so ein bisschen was getan hat, was, ich sag mal, chemisch nicht so mit mir korrespondiert hat auf der persönlichen Ebene. Und dann bin ich, dann bin ich zu Afterbuy gegangen und der Plan war eigentlich, dass ich dann bei TEPCO im Büro sitzen bleibe, weil Afterbuy halt in Krefeld ein bisschen weit weg ist von Osnabrück. Und das hat dann genau eine Woche geklappt, leider nur auch aufgrund der Corona-Problematik. Aber da bin ich dann eigentlich das halbe Jahr, was ich bei Afterbuy war, habe ich mich eigentlich nur um Video gekümmert. Da habe ich also Videoskripte geschrieben. Dann im Hinblick auf SaaS-Software, was natürlich dann irgendwie ein anderes Thema ist. Aber auch da, ich weiß, ich habe jetzt die Tage nochmal nachgeguckt, dass das allererste Video, was ich da gemacht habe, da ging es irgendwie um eBay gewerblich handeln, war so die Suchphrase, auf die optimiert wurde, weil Afterbuy hat ja auch so eine eBay-Historie, waren ja ursprünglich ein eBay-Warenwirtschaftssystem, sind dann
genau, da kenne ich's noch.
Zwischenzeitlich von eBay auch gekauft worden und wurde dann zurückgekauft. Und da haben wir dann zum Teil auch mit erstmals für mich dann auch mit Leuten, die das Thema Cutten beruflich inhaliert hatten und wussten, wie das wirklich geht, sage ich mal so, oder wie es vernünftiges Handwerk ist und auch mit zum Teil mit professionellen Sprechern, also so mit Sprechercasting, Sprecherorganisation und Drehtage organisieren und dann irgendwie 50 Skripte vorschreiben auf Halde, weil so ein Profisprecher, die ja wegatmet, also genau, der konnte das ja, da war, also wir wollten die 8 Stunden, die ja gebucht war, dann auch ausnutzen, dass da nichts ungenutzt blieb und auch da gab es dann Videos, die also 5-stellige Aufrufzahlen erreicht haben. Die Reise ist dann aber auch früher zu Ende gegangen als ursprünglich geplant. Dann bin ich zu Ventano Beschläge, was jetzt ein bisschen ungewöhnliches Business ist. Da geht es um Replikate historischer Beschläge. Also Türgriffe, Fenstergriffe, die dann nach althergebrachter Sandgussmethode gegossen werden. Und das ist natürlich auch ein Thema, was man videomäßig aufbereiten kann. Und gut, da waren jetzt nicht so viele zeitliche Ressourcen. Aber auch da, was auch wichtig ist, dass man jemanden hat, den man unfallfrei vor die Kamera stellen kann, der da runtersprechen konnte. Der Volker Illesser, der Geschäftsführer, der konnte das eben. Und das war dann schon ganz, ganz vorteilhaft. Und da haben wir Videos jetzt so zum Thema dann, also ich sag mal, im Funnel, Verkaufsfunnel ein bisschen weiter oben, wo es dann halt um Denkmalpflege und solche Themen geht, die dann vielleicht ein bisschen weiter weg sind vom Kauf. Aber auch da haben wir Video betrieben. Was da zum ersten Mal für mich dazu kam, war die Geschichte mit den Short-Videos, dass man dann auch Shorts einfach rauscuttet. Und wir haben das dann wirklich mit Opus Clip gemacht, ganz KI, egal was rauskommt, so ungefähr, Hauptsache wir haben was. Und haben das dann auf den 4-Short-Video-Plattformen einfach so ausgespielt. Und da haben wir auch wirklich, wir haben so ein kleines Einbruchsvideo gedreht, von einem, um letztendlich Werbung zu machen für Sicherheitsbeschläge, die es auch dann bei den historischen gab. Und dann, da haben wir, ich sag mal, ich glaube, 6.000 Aufrufe bei YouTube gehabt und ich glaube 2,5 Millionen bei TikTok und nochmal 1 Million bei Facebook und auch ziemlich viel bei Instagram. Also das waren schon, also da konnte man dann schon mal einen Eindruck davon kriegen, was da möglich ist. Ne?
Mhm. Wahnsinn. Ja, spannend. Eine Sache hast du eben so nebenbei gesagt, die finde ich ganz spannend, wenn ich es richtig verstanden habe. Und zwar sagtest du, dass du basierend auf den Suchanfragen die Skripte geschrieben hast.
Ja.
Das heißt, ich schaue oder ich habe jemanden jetzt, der für mich die SEO-Optimierung macht, sage, welche Suchanfragen sind relevant und baue dann basierend darauf meine Skripte, um halt über wahrscheinlich heutzutage eher auch Short-Videos oder YouTube-Videos entsprechend Leute auch abzugreifen.
Ja gut, also ich sag mal, für uns jetzt hier gerade, also jetzt wieder, auch bei Evergreen Energiesysteme, sind die Long-Videos viel wichtiger. Also und da, ich sag mal, ist die Suchphrase drängt sich meistens auf, weil viele Kunden halt über den über das Modell eines Wechselrichters zum Beispiel oder einer Wärmepumpe suchen, sodass das im Grunde schon gegeben ist. Also da braucht man jetzt nicht viel rumrecherchieren. Aber es gibt auch da Themen, was weiß ich, Wärmepumpe im Altbau oder so, ist dann zum Beispiel eine denkbare Phrase, auf die man gehen könnte. Und aber das haben wir ganz, ganz stringent gemacht bei Afterbuy. Und gut, was da ein bisschen schwierig war, das Suchvolumen war oft so niedrig, aber wenn dann jemand sich für so ein Abo eines Warenwirtschaftssystems entscheidet, sind die Früchte halt dann ziemlich, ich sag mal, saftig. Und also am schönsten war das eigentlich bei dem Teppichshop. Da hatte ich, glaube ich, eine Liste von 200 Videos, die ist dann hinterher leider nicht so abgearbeitet worden, wie mir das vorgeschwebt hätte, aus internen Ressourcen. Gesichtspunkten. Aber ja, und jetzt auch bei meinem Sohn, bei Linus, wir haben das, da sind auch meistens die Suchphrasen ganz einfach, nämlich die Spielpaarung, aber er hat auch dann früher so Videos gemacht wie Fußballschuhe binden oder Fallrückzieher oder Training, Fußballtraining für Kinder, und also da hat er auch ziemlich viele Suchphrasen bedient damals.
Also eigentlich eher auch wieder Basic-Themen. Also jetzt nichts Hochspezielles, sondern Basic-Themen, ja. Ja, spannend. Wobei es natürlich mit Sicherheit auch einen großen Unterschied zwischen B2C und B2B gibt. Zumindest was das Suchvolumen beziehungsweise auch die Aufrufe nachher gibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel in meinem Bereich jetzt doch recht hochspezifische Themen jemals fünf- oder sechsstellige Zahlen erreichen werden. Dafür ist es wahrscheinlich zu speziell, aber da
ja, gut, ist es gleich, wie du eben sagst, ja auch nicht nötig. Ne? Also wenn die Nische kleiner ist, dann ist es vielleicht ja auch einfacher, jetzt diese, also zu ranken für diese Keyword-Phrase. Und ja, also den Ansatz würde ich immer gehen. Also auf jeden Fall. Manchmal, was schwierig ist, wenn das Suchvolumen so homöopathisch ist, ist, dass die Google-Tools zum Beispiel also gar nichts auswerfen und das mit Null angeben. Und dann ist es besser, man verlässt sich auf die Auto-Suggest-Funktion der da in Google selber. Weil da wird dann auch bei noch kleineren Suchanfragen oft was was vorgeschlagen, so dass man dann schon mal so eine Idee hat, ja, da ist was, das lohnt sich zu bedienen.
Ja, spannend. Ja, manchmal sind die Wege echt abgefahren. Also fällt mir auch gerade ein. Wir haben gerade ein Projekt, was wir nächste Woche umsetzen. Größere Studioeinrichtung mit einem einjährigen Betreuungsprogramm und allem drum dran, ist wirklich ein sehr großes Projekt. Und der Geschäftsführer des Unternehmens, der kam über eine völlig schräge Suche, die mit unserem Angebot jetzt gar nichts mehr zu tun hat. Denn er sucht jemanden Unterstützung bei Webinaren. Und ich weiß nicht wie, der muss über eine uralte Landingpage bei mir gelandet sein. Ganz verrückt. Aber er sagte also, ich frage immer extra, wie haben Sie uns gefunden? Wie war die Suche? Ich habe irgendwie jemanden gesucht, der so Webinar-Coaching macht und hatte noch gar nicht die Technik im Sinn, die mir auch wichtig war, aber hätte nie gedacht, dass es jemanden gibt, der halt die ganze Thematik bedient und ist wirklich über 10 Ecken gekommen. Also auch da wieder fand ich interessant, letzten Endes, auch das Suchvolumen muss ja gar nicht gigantisch sein. Wenn der eine Richtige kommt, dann hat es sich ja schon rentiert.
Eben, und durch die Sache mit den Short-Videos wird es ja auch noch einfacher. Man kann jedes Short ja dann noch wieder auf andere Begrifflichkeiten optimieren. Wenn ich jetzt das eine Mal gehe auf, was weiß ich, Wärmepumpe, Hersteller XY, dann manche Leute suchen mit der Vokabel Wärmepumpe, manche ohne, so dass ich dann im Grunde jede Variante, die gesucht werden könnte, oder die einen sagen PV-Anlage, die anderen sagen Solaranlage, so dass ich dann für verschiedene Suchphrasen auch gefunden werden kann. Also, und gerade wenn das so kleine Sachen sind, die relativ homöopathisch sind, so suchen zum Beispiel, sagen wir mal, Elektriker, Geselle Wallenhorst oder Elektriker Geselle Bissendorf. Also dann renke ich vielleicht mit dem Video auch noch auf Seite 1 und ich renke vielleicht schon mit meiner Karriereseite, die ich erstellt habe, dafür auf Seite 1 und ich renke im Idealfall, wenn ich dann vielleicht noch meine Google for Jobs Skripte eingebunden habe, dann kann ich vielleicht dreimal renken auf der ersten Seite. Was dann natürlich ein Vorteil ist, wenn das Suchvolumen nicht so groß ist.
Mhm. Meine ganz, ganz allgemeine Frage, ich hatte ja so ein bisschen auch das, was du mit Informationen gegeben hast, durchgelesen und da tauchte, meine ich mich richtig in Sinn, der Begriff ganzheitliches Videomarketing auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was bedeutet das für dich konkret im Alltag? Also für ein Unternehmen, ich sag mal, ich habe ja viele Unternehmer, Vertriebs-Marketing-Leiter, die meinen Podcast hören. Wie würdest du es beschreiben für ein Unternehmen, sagen wir jetzt mal als Beispiel, auch da, weil ich gerade da doch öfters mit zu tun hatte, Maschinenbau, Industrie, die sich jetzt entscheiden, okay, wir haben unsere schönen Produktvideos, die haben wir klassischerweise von Agenturen drehen lassen, alles aufwendig, teuer, Hochglanz, das ist ja die eine Seite, die mit auch ihre Berechtigung hat, aber viel wichtiger und spannend sind ja, ich sag's immer so schön, die Gebrauchsvideoproduktion, also die alltäglichen Dinge. Wie würdest du aus deinem Erfahrungsschatz, deinem Werdegang in einem Unternehmen, was sich da jetzt an dem Punkt befindet, beschreiben, wie ein gangbarer, sinnvoller Weg wäre, was sie machen sollten?
Ja, ich sag mal, gut, der erste Schritt ist immer erstmal anfangen. Dann war es halt bei mir so, dass wir natürlich sehr auf Suchphrasen gegangen sind. Aber wenn ich das Video dann nehme, binde es auf der Seite ein, und ich habe dann längere Aufenthaltsdauer auf der Seite, dann steigt das SEO-Ranking hoffentlich. Ich habe dann zusätzlichen Traffic über YouTube auch noch. Und wenn jetzt jemand im Fall der Teppiche oder jetzt auch bei Evergreen da jemand auf das Video kommt und sieht, da spricht der Geschäftsführer, dann ist das natürlich schon, ich sag mal, ein größeres Commitment, als wenn ich da irgendwie nur so eine eingekaufte Stimme habe, die aus dem Off irgendwas sagt. Und dann ist es, jetzt ist ja hier bei uns kleiner Mittelstand, bei dem Teppichvideo waren dann Leute, die dann anriefen, die fühlten sich total geehrt, dass da von sich aus, also als erster derjenige, der das Telefon abnimmt, das gleich der Geschäftsführer war. Und jetzt, ich habe das als ich in der Einarbeitung war, jetzt bei Igor miterlebt, der hat ein Beratungsgespräch geführt und dann ein Teil der Beratung war dann, wo er dann das Angebot ausgerechnet hatte, dann auch noch, hier können Sie sich ja nochmal irgendwie dieses Vorstellungsvideo von Evergreen angucken. Dann guckt sich der Kunde das Video an und sagt dann direkt, oh, das ist aber eine Ehre, dass der Geschäftsführer persönlich zur Beratung zu mir kommt. Also das ist dann schon, ich sag mal, ein ganz anderes Commitment. Also von daher kommt das authentisch rüber, Vertrauen stiftend. Also das kann ja nicht schaden. Dann im Sinne von ganzheitlich, dass man es dann halt auch wirklich auf der Webseite benutzt für das Marketing, für Suchmaschinenmarketing. Und man hat natürlich auch noch andere Themen, die man dann mit Video abdecken kann, dass man eben, wenn man neue Mitarbeiter sucht, dass man dann eben auch Recruitment-Videos sind ja jetzt, ich sag mal, da ist ja Short-Video ein ganz großes Thema, wo man dann auch relativ günstig wirklich Personal akquiriert und dann auch Personal, was nicht zwingend gerade auf der Suche ist. Wenn ich jetzt, ich sag mal, nur ein Listing habe bei der Bundesagentur für Arbeit, dann melden sich dann vielleicht auch viele mit einer Bewerbung, die dann zum Gespräch nicht erscheinen und also mit allen normalen Problemen. Oder ich habe dann auch jetzt in unserem Fall vielleicht Handwerker, die gerade arbeitslos sind. Dann denkt man sich natürlich auch, wie kann das sein, dass ein Handwerker überhaupt arbeitslos ist? Und jetzt über dieses Short-Video, was dann jetzt natürlich auch aus meiner Sicht ein bisschen anderes Business ist, weil da buche ich die Einblendung. Aber da kann man schon sehr kosteneffizient dann auch Personal finden.
Eine gute Filterung ist es einfach, ne? Weil nur die dann kommen, die auch wirklich sich interessieren und wollen.
Und dann jetzt, um das Stichwort ganzheitlich dann noch ein bisschen überzustrapazieren, was wir bei Hertie auch ausprobiert haben, war, Also es gibt diese für Fußballtraining für Kinder diese sogenannten Rebounder, wie so ein Trampolin, wo man den Ball vorschießt, der kommt dann zurück.
Ja.
Und dann haben wir mein lieber Wunder-Azubi, der irgendwie Einser-Abitur gemacht hat und dann auch eine Eins in Sport hatte und Probetraining beim VfL Osnabrück, also konnte also alles auf Video schneiden. Den haben wir dann verpflichtet, dass er eine Rebounder-Schule aufnimmt. Also wirklich, was man für Übungen macht. Und haben dann praktisch die ERN von dem Rebounder versehen mit einer neuen ERN, dann Rebounder von Exit plus Rebounder Schule, sodass wir dann in den Preisvergleichen nochmal doppelt drinne waren, mit einem zusätzlichen Artikel, den wir dann zum gleichen Preis verkauft haben, aber mit der Anreicherung des virtuellen Gutes. Und das hat auch da hatten wir ein Proof of Concept. Das haben Leute dann deswegen auch gekauft. Also wir konnten das aufgrund des Gurtmaßes leider nicht im großen Stil dann auf Amazon probieren, also weil wir das dann nicht verschicken wollten über Amazon. Also das war so eine Produktmanagement-Entscheidung. Also da hätte man dann sicherlich richtig zusätzliche Umsätze gemacht.
Mhm. Aber was du eben sagtest, fiel mir gerade noch ein, das ist auch eine Sache, die ich selber erlebt habe. Also gerade dieses, da ist der Chef ja selber in der Kamera. Gut, wir sind eine sehr kleine mittelständische Firma, das ist noch ein bisschen was anderes. Aber ich erlebe das auch bei Kunden von uns, wo die Geschäftsführung auch regelmäßig im Studio ist und Videos produziert. Und da auch eine Rückmeldung immer wieder kommt, klasse, dass man halt wirklich das Gesicht des Unternehmens, A, nicht irgendwelche Schauspieler, die ihre Berechtigung haben, aber halt nichts mit Unternehmen zu tun haben. Und auch nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht, sondern die Geschäftsführung selber. Weil gerade im Mittelstand, die ja meistens oder eigentlich ja doch fast immer Inhaber geführt sind oder meistens, ich weiß nicht, wie es sonst ist, ist es natürlich heutzutage umso wichtiger, dass das Unternehmen auch ein Gesicht bekommt, um Vertrauen aufzubauen und da auch eine Bindung hinzukriegen. Also kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, bei uns ist ja, unser Schwerpunkt ist ja, Unternehmen fit zu machen, dass ihr Video selber produzieren. Und da sagen wir auch regelmäßig in den Schulungen, in der Begleitung, ihr müsst auch wirklich die Geschäftsführung mit einbinden, weil die steht ja fürs Unternehmen. Und die, die es machen, bei denen läuft es auch erfolgreich. Mhm. Definitiv. Ja, jetzt haben wir schon 42 Minuten, sehe ich gerade. Mensch, die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, so bei 45, das ist so der Break-Even bei mir. Also bei einer Stunde es gibt Podcasts, die sind länger, weiß ich definitiv. Aber ich sag mal, der Sweet Spot ist irgendwo zwischen, habe ich letztens wieder gelesen, 25 und 35 Minuten. Ich mache immer ein bisschen länger bis 45. Deshalb, ich habe mir so ein paar Fragen notiert. Was ist denn noch? Eine hatte ich eben noch raus. Die ich ganz spannend fand. Learnings haben wir ja schon sehr viele von dir. Formate haben wir ja auch schon einige von dir gehört, die sehr gut sind. Eine Sache, weil gerade bei den Unternehmen, die noch gar nicht sich mit dem Thema so beschäftigt haben, also ich krieg's ja immer wieder mit, das Thema Ressource, Zeit ist ein großes Thema, ne, also eine große, große Hürde. Wie sollen wir starten? Wir haben keine Zeit dazu. Das hat auch häufig damit zu tun, meiner Erfahrung nach, dass die meisten Unternehmen beim Thema Video gewohnt sind. Okay, da kommt eine Crew mit 2 bis 5 Leuten, da müssen wir Drehbücher drehen. Dann bauen die erstmal stundenlang auf und im Prinzip ist einen ganzen Tag lang ein Team da, damit wir nachher ein 4-Minuten-Video raus haben oder 5-Minuten-Video. Das ist der Klassiker, kenne ich auch. Wir hatten ja früher eine Agentur und haben genau die Themen halt auch angeboten. Das mal außen vor. Das ist ja, sag ich mal, auch ein Aufklärungsthema. Aber wichtig ist ja auch die Strategie. Natürlich sollte man anfangen. Ne? Der erste Schritt ist immer wichtig. Ich sage auch immer, fangt lieber mit dem Smartphone an. Die Technik ist ganz am Anfang erstmal zweitrangig. Das kommt von selber. Aber die Strategie ist viel wichtiger. Was würdest du jetzt mal aus den ganzen Bereichen, die du schon gemacht hast, weil YouTube ist ja nun mal gerade dann auch sehr wichtig, weil andere Themen, du kannst natürlich Video auch ganz viel im Vertrieb im direkten Kontakt einsetzen, Livestream und Ähnliches, das zeige ich ja den Unternehmen dann auch. Aber gerade bei YouTube ist es ja so, auch als immer noch zweitgrößte Suchmaschine der Welt, dass da gerade im B2B-Bereich viel zu wenig Unternehmen vertreten sind. Was es natürlich für die, die sich jetzt in einer Marktnische da etablieren, umso einfacher macht, Sichtbarkeit zu erzeugen. Was würdest du sagen von der strategischen Seite? Ihr seid bei Null, ihr seid ein mittelständischer, ich sag mal der Klassiker, schwäbischer Maschinenbauer. Ihr seid in einem Bereich bekannt für ein Thema XY, aber ihr habt noch 3, 4 Mitbewerber und ihr wollt euch jetzt durch Video abheben. Wie sollten die strategisch starten?
Gut, ich meine, das Problem ist ja, meistens, wenn man jetzt, ich sag mal, mit Geschäftsführung etc. pp. Zu tun hat, dass man im Grunde nur einen Schuss hat, dass es von Anfang an erfolgreich sein sollte. Da muss ich jetzt spontan an dieses Beispiel mit der Poolabdeckung denken, weil ich habe gesagt, Stefan, sei mir nicht böse, es war dann etwas eine komplexere mit so einer Kuppel. Ich würde mir das niemals kaufen, weil ich hätte gar keinen Bock, eine Bedienungsanleitung zu lesen. Nimm das eben bei dir im Garten auf, wenn du das Ding da hast, und erklär, wie man das macht. Mhm. Und dann haben wir sofort eine bessere Conversion auf der Seite, weil es gibt bestimmt andere Leute, denen es genauso geht. Und im Grunde genommen war das die Sache mit dem Ranking und die Umsätze, die wir getrackt haben. Also ich sag mal, in dem halben Jahr, wo ich dann noch da war, waren das über 20.000 Euro. Das kam dann sozusagen on top. Mhm. Also wir hatten dann mehr Verkauf auf der Seite, weil die Bedienungsanleitung da war und die Rankings kamen oben drauf, und dann hat's halt Klick gemacht. Und wenn man jetzt dieses Risiko nicht will, dass das erste Video nicht funktioniert, es ist besser, man macht Help-Content, erklärt, wo dann, selbst wenn das jetzt keine Umsätze bringt, das den Mitarbeitern Zeit spart. Mhm. Und das versteht dann jede Geschäftsführung, kann das nachvollziehen, und das ist dann sehr leicht zu verargumentieren, und alles andere kommt dann halt oben als Sahnehäubchen oben drauf. Mhm. Das wäre dann meine Empfehlung.
Sehr guter Ansatz, den auch vor allen Dingen jeder sofort nachvollziehen kann, weil ja, Thema Zeit ist ja bei allen gleich. Du hast es ja auch, bei euch ist ja im Prinzip, bei Evergreen ist das Gleiche im Prinzip. Ein Großteil der Videos, zumindest die ich mir angeschaut habe, sind ja erstmal Aufklär- oder Help-Content. Mhm. Also dass es euch Zeit spart, in Verkaufsgesprächen unnötig alles jeden Tag 5 oder 6 Mal zu erklären.
Ja. Und was dann, wenn du jetzt diesen Kontext hast mit Maschinenbau, B2B, was ich auch sehr erfolgsträchtig sehe, ist, dass man Videos auf den relevanten Messen aufnimmt, weil dann hat man erstens ein Thema für den YouTube-Kanal, man kann das dann verwursten auf LinkedIn und kann da dann auch das Ökosystem dann so ein bisschen vernetzen, und jeder freut sich, dass er gefragt wurde für das Interview und teilt das dann auch gerne, so dass man dann in den LinkedIn-Kanal auch noch promoten kann. Also und es ist relativ wenig Aufwand. Also gut, man braucht ein Videoteam vor Ort, aber diese Interviews sind halt relativ schnell geschnitten. Und die stiften dann auch ihren Nutzen.
Mhm. Ja, man kann es auch, also wenn man es weiß, das ist ja heutzutage echt kein Hexenwerk mehr, kann man es mit überschaubarer Technik auch mit dem Smartphone machen. Also für die sich dann sträuben, extra ein Team zu engagieren. Das ist ja im Prinzip das, was Social-Media-Teams auch machen. Also auch da... Es ist ein Segen, dass es mittlerweile KI gibt, und das sage ich als Tonmeister, dem es eigentlich die Fußnägel hochkreuzen sollte, dass man das heute alles mit KI macht, die Audiobearbeitung. Aber das ist einfach für den alltäglichen Einsatz ist das so gut. Keiner braucht da High-End-Tonbearbeitung und High-End-Videobearbeitung und so. Das geht ja um Authentizität und nicht so Hochglanz produziert, dass es fast schon wieder wie gestellt wirkt. Von daher haben wir da wirklich alle Hilfsmittel mittlerweile zur Hand, sodass in jedem Unternehmen mit wenig Aufwand laufen kann. Ja, sehr schön, Klaus-Martin. Ich danke dir vielmals für deine Insight. Das war jetzt echt eine sehr breite Facette oder sehr breite Facetten an Erfahrungsberichten und Eindrücken.
Ja, Florian, vielen Dank. Ich hoffe, es kam nicht zu sehr Opa erzählt vom Krieg mäßig rüber, aber über die Jahre ist da halt schon ein bisschen viel so an Wissen, sage ich mal, aufgebaut worden und Anekdoten, die da passiert sind.
Das macht's ja spannend. Du, die ganze Zeit über Theorien zu sprechen, wie es sein könnte und man es machen müsste, ist die eine Sache. Viel spannender ist, davon zu erfahren, wie jemand es gemacht hat und welche Ergebnisse es gebracht hat. Also natürlich, ich denke mal, vor 12 Jahren war es vom Outcome am Ende natürlich ein bisschen einfacher oder anders, als es heute ist. Ne? Dadurch Corona, das haben wir alle mitbekommen, ist es gerade im Online-Bereich auf der einen Seite ein Riesenboom entstanden, auch für Video, auf der anderen Seite natürlich auch schwieriger geworden, Sichtbarkeit zu erzeugen. Aber die Grundmechanismen haben sich ja nicht geändert, und wir hängen, also gerade der deutsche Mittelstand hängt ja so hinterher, was das Thema betrifft. Im B2C ist es ja völlig normal, aber B2B deutscher Mittelstand ist das ja alles noch Neuland. Und umso einfacher ist es ja für jedes Unternehmen, was sich jetzt damit beschäftigt und anfängt, zumindest sich gegenüber Marktmitbewerbern zu behaupten und sichtbar zu werden. Ja. Dann vielen, vielen Dank und auch Gerne. Danke an alle, die zu Danke auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback auf Spotify oder auf Apple Podcast da. Gerne auch eine positive Bewertung, darüber freue ich mich immer. Und wenn du Fragen hast oder Themenanregungen oder Themenwünsche, denn witzigerweise, wir sprechen heute auch aufgrund eines Hörerkommentars. Der schrieb mir nämlich vor, boah, ich glaube 2 Monaten, eine E-Mail, dass ich unbedingt den Igor, deinen Chef quasi einladen sollte. Darüber haben wir uns dann kennengelernt, nachdem ich mit Igor den Podcast aufgenommen habe und haben uns verabredet, diesen Podcast aufzunehmen. Von daher, wenn du eine Idee hast, wer interessant wäre in meinem Podcast, dann zöger nicht, schreib mir eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de und dann schaue ich mal, ob ich die betreffende Person dann einladen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und eine schöne Restwoche noch. Tschüss.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.